Die Menschen sind so hilfsbereit und sie freuen sich, wenn jemand wirklich ehrlich Interesse an ihrer Kultur hat und nicht mit einem judgy Blick dort angeht, sondern wirklich einfach mal schaut, so wie leben die Menschen dort und offen ist für die Kultur, dann kann man sehr viele schöne Geschichten mit heimnehmen.
Willkommen bei «Tschüss und Ciao» im Travel Talk von TUI. Ich bin Nadja Zimmermann und hier im Podcast rede ich mit Leuten, die von ihren faszinierendsten Reisezielen erzählen. Sie reden über ihre Erlebnisse, positiv wie negativ, und geben uns Tipps und Inspirationen mit. Heute gehen wir nicht auf eine Insel, nicht in eine Stadt, nicht in ein Land, sondern in eine ganze Region. Wir reisen akustisch auf den Balkan, zusammen mit der Cipe Slimani. Sie ist Autorin, Moderatorin und Kulturvermittlerin. Sie ist im Kosovo geboren, aber in der Schweiz aufgewachsen. Da hat sie gemerkt, sie muss wissen, woher sie wirklich kommt. Willkommen, Cipe. Schön, bist du da.
Hoi, Nadja. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Zuerst aber noch schnell zu euch. Wie immer habt ihr die Chance, einen 200-frankigen TUI-Reisegutschein zu gewinnen. Am Schluss dieser Folge müsst ihr eine Frage richtig beantworten. Und die basiert auf diesen drei Fakten über Albanien. Erstens, Albanien hat 2024 mehr Touristinnen als Einwohnerinnen und Einwohner. Albanien kommt vom lateinischen Wort Albus, also weiss. Oder in Albanien hat es kein McDonald's. Mehr Infos zum Wettbewerb gibt es dann am Schluss dieser Folge. Cipe, du bist in der Schweiz aufgewachsen, aber du bist im Kosovo geboren. Ich habe es vorher schon angetönt gehabt, und du hast für dich irgendwann gemerkt, du musst deine Wurzeln finden. Wie alt bist du da gewesen?
Ja, ich glaube, es war so eine Entwicklung gewesen. Es hat so im späten Teenageralter angefangen, wo ich wie gemerkt habe, eigentlich kenne ich meine Identität, Albanerin sein, nur von dem, was ich in der Schweiz beigebracht bekommen habe. Sei es von meiner Familie, die in der Schweiz lebt, oder von den Medien, die über Albaner in der Schweiz berichtet haben. Und natürlich von meinen Besuchen in den Ferien bei meiner Familie, aber das war nicht wirklich ein repräsentatives Bild von meiner Kulturidentität gewesen. Und mit den Jahren hat sich das dann immer mehr entwickelt, so der Durst nach dem Wissen, was es eigentlich bedeutet, mit dieser Herkunft auf der Welt zu sein und was haben mir meine Herkunftsländer mitgegeben? Mhm. Bin ich der Mensch, der ich bin, weil ich von dort herkomme? Oder wie viel hat mich die Herkunft geprägt, bewusst oder auch unbewusst? Und um das herauszufinden, musste ich in diese Länder zurückreisen, mehrmals und für längere Zeit. Und die Begegnungen mit den Menschen, die Natur, eigentlich alles, was ich gefunden habe dort, hat mir einen anderen Blick auf meine Identität und meine Herkunft geben.
Wie bist denn du das angegangen? Also du hast eben entschieden, du möchtest jetzt wie selbst nicht einfach nur in die Familienferien gehen, sondern du möchtest das wie jetzt selber erleben. Wie bist du dort? Was hast du gemacht? Was war so dein Plan gewesen?
Also ich bin sehr generell ein planloser Mensch im Sinne von, am liebsten steige ich einfach ins Auto und fahre los. Jetzt die allererste Reise, die ich im Sinn von dem neuen Projekt, das ich mir dort ausgesucht habe, gestartet hat, war, weil meine Tante mich eigentlich fertig gemacht hat, weil ich meine Herkunft ein bisschen kritisiert habe. Und sie hat gesagt, du kannst gar nicht wissen, was es heisst, Albanerin zu sein. Weil du verbringst
die
zwei Wochen
da.
Nein, die lebt leider nicht mehr. Sie war in Kosovo damals. Und sie hat gesagt, komm mit mir mit und ich zeige dir, woher das du kommst und von welchem Volk du stammst.
Was ist denn da, was hast denn du, oder wie hast du dich geäussert? Oder wenn sie sagt, du hast es wie fertig gemacht, was hast denn du?
Es waren eigentlich Kleinigkeiten gewesen. Ich habe einfach meine Heimat mit der Schweiz verglichen. Was man natürlich so macht, wenn man in der Schweiz aufwächst und dann zurück in die Heimat reist. Man zieht Vergleiche, man denkt sich, auch wenn jetzt der Krieg erst 15 Jahre her ist zu dem Zeitpunkt, hat doch das Land das noch besser machen können und das Volk hat sich doch noch so entwickeln und man könnte ja noch das lernen und sich das aneignen. Und sie hat mir eine Zeit lang zugelassen und irgendwann ist ihr, glaube ich, einfach der Kragenplatz sehr berechtigt. Weil wenn ich jetzt zurückschaue auf die Aussagen, die ich dort gemacht habe und die Scheibe, wo ich dort war und das Leben, das ich dort geführt habe und mein Wissen über meine Kultur, habe ich wirklich gar kein Recht gehabt, um irgendeine Kritik auszusprechen. Weil ich habe tatsächlich nicht gewusst, woher ich komme.
Mhm.
Und ich habe meine Tante gehört. Ich bin mit ihr, glaube ich, 4 Wochen sind wir am Schluss unterwegs gewesen, von Kosovo über Montenegro, Albanien und Nordmazedonien wieder zurück in Kosovo.
Das hat dich wie mitgenommen?
Sie hat mich mitgenommen und wir haben eigentlich nichts Spezielles gemacht. Wir sind einfach von Ort zu Ort, wo es uns gerade gelustet hat, angefahren. Und dann sind wir in ein Restaurant gehockt, in ein Café, an den Strand, irgendwo in einer Hütte, in den Bergen. Je nachdem, ob wir sind wandern oder in der Stadt oder ans Meer. Und dann haben wir einfach mit den Leuten geredet. Und die haben mir so schöne Geschichten erzählt. Von dem, was sie erlebt haben, von Weisheiten, die dort erzählt werden. Und nach dieser ersten Reise, ich habe relativ schnell gemerkt, ich will das wie festhalten. Und ich weiss noch, ich war im Auto und habe gedacht, ich muss ein Buch schreiben über das. Das ist eigentlich meine Lebensaufgabe geworden. In dem Moment habe ich gewusst, das will ich machen und das wird den Rest von meinem Leben verändern.
Der Blick, den du dann so hast, wo deine Tante dann auch motiviert hat, dich mitzunehmen, hat das auch etwas damit zu tun mit Sachen, die du gehört hast, auch in der Schweiz, wo vielleicht einfach, eben, wenn es um Krieg geht, um Armut oder Rückständigkeit und so, also man hat dich ja vielleicht dann auch da im Umfeld vielleicht wie so ein bisschen mitprägt. Hat das auch einen Grund gehabt, dass du
absolut
zu deiner
absolut
Haltung?
Es ist, und ich glaube, da müssen sich die Medien auch ein bisschen bewusst werden, welche Macht das sie haben.
Was das auslöst.
Was das auslöst bei den Menschen, die betroffen sind von diesen Nachrichten in Anführungs- und Schlusszeichen oder Meldungen, die sie publizieren. Weil wir haben sehr viele Nationen, die in der Schweiz leben. Und natürlich ist es unmöglich, dass man jetzt über gewisse Länder nicht schreibt. Aber ich glaube, Issue in dem Ganzen oder in dieser Thematik war, wie über ein ganzes Volk geschrieben worden ist, mit welchen Wörtern. Und ich merke das auch heute bei verschiedensten Themen, wie in den Medien berichtet wird. Und das zeichnet das Bild. Und das hat nicht nur einen Einfluss auf den Teil der Bevölkerung, wo ich sage jetzt einmal, Schweizer sind, von Geburt aus oder seit Generationen Schweizer sind, sondern auch für die Menschen, die von dem Land kommen und vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie zum Teil auch Flüchtlinge sind und hier geboren sind und nie in ihrer Heimat gewesen sind. Und dann lesen sie von ihrer Heimat auf die Art und Weise, wie hier berichtet wird. Und das prägt ihr Bild und es tut auch eine gewisse Distanz schaffen zu der eigenen Herkunft und auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Angst davor, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil man nicht weiß, was einem erwartet, weil das Bild, das gezeichnet wird, so grausam ist und so furchtbar. Und
es erzeugt wahrscheinlich eine gewisse Ablehnung dann, oder?
Bei mir war es jetzt nicht Ablehnung, aber es war eine Art von, ich mag mich nicht noch mehr mit dem auseinandersetzen, weil ich ja schon jeden Tag in der Schweiz mit dem konfrontiert werde, auf eine negative Art und Weise. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, das Buch über die Länder Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und Montenegro zu schreiben, ist es mir auch vor allem um das gegangen, den Menschen die Angst zu nehmen, in die Länder zu reisen und einfach selber ihre Erfahrungen zu machen. Ich hatte nicht das Ziel, ihnen zu zeigen, hey, übrigens, schau mal, so schön kann es sein. Das kann ich gar nicht, aber ich wollte, dass sie genug neugierig sind, um dort anzureisen und selber zu sehen. Und das sage ich den Leuten auch immer. Weil sie fragen mich dann, ja, sind denn die Menschen wirklich so, dass sie einem die Geschichten erzählen? Und sind denn die Strände und die Wälder? Und das hast du sicher mit deinem nostalgischen Blick. Sagen immer, hey, mega gut möglich, dass das so ist. Gang. Mhm. Gang, erforsche selber. Gang nicht mit Vorurteil. Gang einfach und schau es mal an. Und es ist lustig, weil ich organisiere mittlerweile die Reise, die ich im Buch beschrieben habe. Für Touristinnen und Touristen aus der Schweiz. Einmal im Jahr gehe ich mit ihnen und mache die Schottenreise. Und die ersten 3 Tage sind für mich immer recht intensiv, weil all die Vorurteile, die die Leute halt kommen, sehr prägnant auch ausgesprochen werden. Und nach 3 Tagen sind alle albanisiert. Alle
schön
haben sich assimiliert in die Kultur. Ich höre nichts mehr von den Beschwerden von den ersten 3 Tagen, sondern sie fanden dann an, die Wunder sehen. Und
wie
das ist mega
dann,
schön.
Wie war es dann bei dir, wo du die Reise gemacht hast, das erste Mal? Wann hat das bei dir so angeklingen? Wann hast du so das?
Ich glaube, es hat an dem Morgen, wo die Reise losgegangen ist, bin ich bei meinem Grossvater im Garten gehockt und habe eigentlich nicht gewusst, was mich erwartet. Und es war morgen früh gewesen, also wirklich die Sonne ist gerade aufgegangen und mein Grossvater war immer sehr, sehr früh wach gewesen. Und er ist dann zu mir in den Garten gekommen und dann haben wir geschwätzt und ich habe ihm gesagt, was ich vorhabe. Und dann hat er mich angeschaut und er hat noch nie so eine Reise gemacht. Und meine Großmutter auch nicht und meine Eltern auch nicht. Und er hat mich mit dem Blick angeschaut, so könnte ich mir nur den Traum erfüllen, den du heute wirst erleben. Und das hat für mich so wie alle Türen geöffnet, um einfach wirklich mich darauf achten, was erwartet mich da und was sehe ich wirklich, wenn ich mal hinweg schaue über die Vorurteile, die ich mitnehme. Wer treffe ich denn an und was sehe ich eigentlich wirklich? Und das ist wirklich ein wunderschöner Moment gewesen, den ich darum auch im Buch festgehalten habe. Und ja, es ist eigentlich jedes Mal nachher genauso gewesen, wenn ich wieder dort angereist bin und jedes Mal war die Vorfreude auch grösser gewesen, weil ich wie gewusst habe, welche Magie mich dort auch erwartet.
Ja, eben, du hast jetzt, wie gesagt, dein Buch ja angesprochen. Du hast die Hauptfigur Schote, die eben die Route, die Reise macht, die du eben auch gemacht hast. Ist das dann irgendwie autobiografisch oder wie neu ist ihre Geschichte an deiner Geschichte?
Ich würde sagen, im ersten Buch ist es schon sehr nah an meinen Erfahrungen und an vielen Erfahrungen von Gleichaltrigen in der Diaspora, wo die Herkunft haben, weil sie sich auch sehr fest mit dem auseinandersetzt. So, ich bin an der Busstation, der Bus hat eigentlich vor 15 Minuten sollen losfahren, er ist noch nicht einmal da und dann drängen sich alle rein und dann denkt sie sich, wieso bin ich jetzt so kritisch? Ob jetzt der Bus 10 Minuten oder 15 Minuten früher oder später abfährt. Und dann zieht sich das wirklich über die ganze Reise so durch. Und am Anfang war es sehr nah an unserem Leben gewesen. Aber die Schotte entwickelt sich dann natürlich auch als Charakter sehr fest weiter. Und jetzt mittlerweile ist das dritte Buch draussen. Das ist dann losgelöst von mir, sage ich mal. Sie hat ihren eigenen Weg eingeschlagen. Aber die Gedanken vom ersten Buch, vor allem die Auseinandersetzung von die Realität habe ich in der Schweiz erlebt und jetzt bin ich hier in den Ländern, wo meine Heimat sind. Und wie fühlt sich das für mich an und wie werde ich hier angenommen? Und wie habe ich mich willkommen gefühlt in der Schweiz? Weil ich bin mit 4 in die Schweiz gekommen, für mich hat es wie nicht ein Dort und ein Hier gegeben. Also die Transition war für mich sehr natürlich gewesen. Ich habe es erst gemerkt, als ich den Menschen begegnet bin, wo mir dann wie gesagt haben, du bist Gast hier. Und in meiner Kultur heisst eben Gast sein etwas komplett anderes. Und das werden alle Menschen erfahren, die in die Länder reisen. Weil bei uns ist so, du bist Gast. Das heisst, auf Albanisch gibt es so ein Sprichwort, das Haus des Albaners gehört Gott und dem Gast. Und das heisst, man wird so wie eine Hoheit behandelt. Mhm. Aber in der Schweiz, wenn jemand sagt, du bist Gast, dann bedeutet das nicht ganz genau.
Oder dann ist es so ein bisschen das. Genau, du machst, was wir sagen.
Du machst, was wir sagen. Das ist der Platz, den wir dir geben. Bitte füg dich dort ein, ja. Und adaptiere dich. Und das habe ich nicht gekannt. Und schon nur sprachlich ist das für mich so eine schwierige Zeit gewesen, um wir nachvollziehen. Sie sagen das und ich verstand das, aber sie meinen etwas anderes. Und das war mit vielen Situationen so gewesen. Und es ist amigs auch lustig, weil mittlerweile ist es nicht mehr so, aber früher in Albanien selber hat zum Beispiel das hier, also das Kopfnicken, hat bedeutet Nein und Kopfschütteln hat bedeutet Ja. Mittlerweile ist das anders. Sie haben sich an den Rest von Europa adaptiert.
Okay, aber sehr verwirrend.
Aber sehr verwirrend war, als ich 1994 das erste Mal in Albanien war. Und wir haben in einer Familie gewohnt, es hat noch kein Hotel gehabt. Und dann haben wir das Mädchen gefragt, wo wir am Strand waren, möchtest du auch Wasser? Und dann hat sie den Kopf geschüttelt und wir so, okay, haben wir alle Wasser getrunken?
Oh nein,
und so nach 2-3 Minuten sind sie so, Entschuldigung, darf ich auch noch ein Glas Wasser? Und dann hat sie uns aufgeklärt. Wir haben das auch nicht gewusst, aber mittlerweile ist das nicht mehr so, außer vielleicht in den Bergregionen gibt es das noch, dass Leute das wissen, aber die jungen Generationen sind alle. Ja.
Da muss man vielleicht schnell nachfragen, wenn man dann unsicher ist.
Genau.
Dein erste Buch heisst ja «Bürde und Segen», was ja eben so die Zwiespalt zeigt. Und heute jetzt, nach deiner Reise, was ist es bei dir mehr, Bürde oder Segen?
Sehr schwierig, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist immer noch beides. Und die Bürde, die ich im Buch anspreche, ist ja auch die Bürde, dass wir ins Ausland gegangen sind, nicht zum im Krieg nur entkommen, sondern auch zum die Familien unterstützen in der Heimat. Und das ist mittlerweile natürlich nicht mehr so. Aber die Bürde, etwas zu erreichen, etwas aus dem Leben zu machen, weil Man hat den Krieg nicht erleben müssen. Man hat in einem Land aufgewachsen, wo man mehr Möglichkeiten hatte. Und das ist eine Bürde, die wahrscheinlich nie weggehen wird.
Erzeugt das mehr Druck?
Absolut. Ja. Absolut. Ich kann jetzt nicht für jeden einzelnen Menschen mit Migrationshintergrund sprechen.
Für dich, oder?
So, für mich ist das definitiv so gewesen, dass ich wie das Gefühl hatte, die Menschen, vor allem die Frauen aus meinem Herkunftsland, haben nicht die Chance, das Leben zu leben, das ich habe. Und ich muss es im Namen von all diesen Frauen leben und so viel wie möglich erreichen und daraus machen und es auspressen wie eine Zitrone, bis nicht mehr übrig ist, weil so viele andere Frauen das halt nicht können.
Ja, aber es ist schon noch, also das wirkt ja schon noch schwer auch eben auf der Schulter. Also natürlich, das ist...
Es ist gleichwohl auch ein enormer Motivator. Mhm. Und
es gibt wie Sinn im Ganzen, oder?
Es gibt Sinn und wenn man die schwachen Momente hat, wo man einfach denkt, ich kann nicht mehr, dann denkt man an all die Frauen, die alles dafür würden geben, um das zu machen, was man macht. Und das motiviert einem schon sehr. Aber es lässt einem auch keine Ruhe. Also es ist ja auch das, eine Bürde und ein Segen.
Ja, und der Segen?
Ach, der Segen, der ist endlos. Also schon nur dürfen in einem Land wie der Schweiz aufwachsen, mit Menschen aus aller Welt, dass man darf Kulturen kennenlernen von der ganzen Welt, hier bei uns. Ich glaube, Menschen schätzen das viel zu wenig, wie viel Kultur das wir in der Schweiz haben und wie viel wir auch von anderen Kulturen könnten lernen, wenn wir ihnen ein bisschen mehr Raum würden geben und Platz. Und auf der anderen Seite auch das wunderschöne Glück, von einem Land zu kommen, wo ein bisschen anders tickt und ein bisschen eine andere Ordnung hat und ein anderes Chaos und eine andere Art vom Leben und wo einem auch immer wieder auf den Boden zurückholt und einem immer wieder auch zeigt, wie gesegnet das man ist, dass man mehrere Identitäten darf haben, dass man mehrere Sprachen darf reden, dass man so viele verschiedene Kulturen in sich trägt. Also ich könnte jetzt noch vieles weiteres aufzählen, aber es ist sehr viel Ansagen, wo ich auch mit mir trage.
Und du fühlst, du hast ja jetzt eben 3 Bücher geschrieben. Also es ist ja wie eine Trilogie.
Genau.
Kann man das so sagen? Und also dann könnte man wie sagen, im ersten Buch, Bürde und Segen, ist es vielleicht so ein Blick nach innen, so ein bisschen die Selbstfindung. Und im zweiten Buch ist es dann, ist ja mehr wieder so ein bisschen ein geschichtliches, historisches, also genau, ein Blick gegen aussen. Und würdest du es auch so sagen, oder?
Genau. Im zweiten Buch ist es auch ein bisschen darum gegangen, ich hatte den Vergleich im ersten Buch, wie ich mich in der Schweiz integriert habe. Mhm. Und wollte dann wissen, und ich habe Albaner jetzt mal so als Fallbeispiel genommen, sozusagen. Albaner sind ja schon vor 500 Jahren auf Italien ausgewandert, vor 300 Jahren in die Türkei. Und dann in der Zeit, wo ich in die Schweiz ausgewandert bin, sind die Leute auch auf Amerika geflüchtet und auf England, nach Deutschland, in die Schweiz. Und ich wollte wissen, wie haben sich die Leute integriert. Vor 500 Jahren, vor 300 Jahren und jetzt in den letzten 30 Jahren. Und wie war das, wie das Land sie aufgenommen hat? Wie viel Einfluss auf ihre Integration hat das gehabt? Und ich nehme immer den einen Onkel von mir so gerne als Beispiel. Er lebt seit 15 Jahren in Amerika und am 4. Juli hat er ein Flaggetrikot an mit einem Bandono von Amerika, mit der amerikanischen Fahne in der Hand und singt die amerikanische Hymne. Also er sieht sich nach 15 Jahren in Amerika als American, Albanian American, wohingegen ich nach 30 Jahren in der Schweiz immer noch muss erklären, ich bin Schweizerin, ja, ursprünglich komme ich von dort. Also das ist wirklich etwas, was sehr, sehr spannend war, um mein zweites Buch zu analysieren. Und um diese Frage geht es dann ein bisschen so, wie viel macht denn das Land, in das man auswandert, wie viel Einfluss hat auch das auf die Integration? Das war eine spannende These, die ich dort geprüft habe und die auch wirklich mit schönen Geschichten dann so erzählt wird.
Also es geht so ein bisschen ums Verstehen.
Dann. Genau.
Das ist so ein bisschen der
und Vermitteln von ja, eben verschiedensten Arten und Weisen, vielleicht auch, dass wir als Schweiz können lernen von anderen Ländern, um den Menschen, die in die Schweiz kommen, auch die Integration erleichtern und dass auch wir davon profitieren, dass Menschen zu uns ins Land kommen, indem dass wir auch sagen, hey, in dieser Kultur wird das so gemacht, das ist eigentlich mega toll. Das könnten wir bei uns implementieren, ja, dass es nicht so ist, sondern dass wir sagen, so ist es und passt dich hundertprozentig an, sondern dass wir auch sagen, wir nehmen auch das Beste von dem, was zu uns ins Land findet.
Ja. Und jetzt ist Anfang Oktober dein drittes Buch rausgekommen. Yes. Das heisst «Stolz und Widerstand». Dort steht die Frau oder Generationen von Frauen im Zentrum. Wie geht die Geschichte weiter? Weil das ist in dem Fall ein Führerschauen, oder? Was macht man jetzt aus dem? Zuerst die Selbstfindung, dann das Verstehen von der Situation. Jetzt nimmt man das und also Stolz und Widerstand zeigt ja schon so ein vieles. Aber kannst du dann sagen, wie geht es jetzt weiter?
Ja, es ist eigentlich ein sehr schönes und gleichzeitig sehr trauriges Buch, weil die Schotte sich ja eben, wie gesagt, in diesen drei Büchern auch weiterentwickelt hat. Und mittlerweile ist sie in einer Beziehung und plant, nach Deutschland auszuwandern, weil ihr Partner dort ist. Das heisst, sie muss sich wieder auf die neue Migration in ein anderes Land vorbereiten. Und in dem Geschehen verliert sie innerhalb von ihrer Schwangerschaft ihr Baby und ist dann mit dem endlosen Schmerz konfrontiert. Und merkt, dass wir in der Schweiz eigentlich sehr wenig Anlaufstellen haben und Möglichkeiten, um mit dem Schmerz fertig zu werden. So, erstens wird erwartet, dass man gerade zwei Tage später gut arbeiten kann. Dann gibt es keine Selbsthilfegruppe. Es ist sehr schwierig für sie, so wie gehe ich mit dem Schmerz um, wie verarbeite ich das. Und zu dieser Zeit, Jotte hat im dritten Buch eine sehr enge Freundin, eine über 70-jährige Schweizerin namens Ursula. Und Ursula verliert in dieser Zeit auch aufgrund von einem Schlaganfall die Fähigkeit zu laufen. Und sagt der Schotte, es ist ihr grösster Verlust, weil das war jetzt die Zeit, wo sie wollte reisen und Geschichten finden und Menschen kennenlernen, damit sie sich, wenn sie dann eben nicht mehr fähig ist zu reisen, von ihren Erinnerungen nähren kann. Und Jotte sagt, ja gut, wenn ich meinen Schmerz nicht heilen kann, dann, Ursula, mache ich etwas für dich. Ich reise dort an, wo ich weiss, dass die Frauen das, was ich erlebt habe, und Schlimmeres, durchgestanden haben. Und ich gehe und finde die Geschichten und bringe sie für uns zurück, damit du und ich von denen Kraft schöpfen können. Und dann reist Jotte wieder auf Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und Montenegro und trifft dort Frauen, die wirklich Unaussprechliches, aber auch sehr Schönes erlebt haben und wie sie die Kraft gefunden haben, trotz und mit diesen Erlebnissen wieder Kraft zu finden und weiterzuleben und auch wieder Freude in ihrem Leben zu finden. Und innerhalb von dem Buch findet dann auch die Schotte wieder, oh, jetzt muss ich halt spoilern, die Kraft zum Wiederfinden. Ich muss, weil sonst denken die Leute, nein, ich lese das Buch nicht, das ist ja, das wird mich in Depression treiben, aber es hat wirklich jedes Kapitel, das auch sehr, sehr schwer ist, hat am Schluss so wie eine Funke Licht, wo einem mitgegeben wird, weil die Frauen halt auch wirklich enorme Stärke zeigen und zum Teil halt auch sagen, manchmal muss der Schmerz einfach ertragen. Es geht nicht anders. Und innerhalb des dritten Buch werden natürlich wieder neue Orte besucht und beschrieben. Also, wenn man so das erste und das dritte Buch nimmt, ich glaube, dann hat man eine umfassende Reise durch die vier Länder, die man machen kann und wo man halt eben nicht nur schöne Ortschaften, sondern auch wirklich beeindruckende Menschen trifft.
Ja. Jetzt eben, was macht für dich, wenn wir jetzt mal auf Albanien schauen, was macht für dich den Reiz von Albanien aus?
Ich glaube, Albanien ist halt einfach ein Land, wo man einen Tag an den Strand gehen kann. Mhm. Und dann, wenn man das Gefühl hat, am Nachmittag, ich möchte jetzt doch noch mal schnell den Gipfel hier erklimmen, dann kann man wandern und dann in die nächste Stadt fahren und wunderschöne Architektur entdecken, alte Geschichten, Menschen, die von Traditionen erzählen, die einfach sehr spannend sind, auch zum Entdecken und ein bisschen in eine andere Welt abtauchen kann. Ich finde, es ist, wenn man sagt, ich gehe auf Albanien, dann kann man sagen, ich gehe Strandferien machen, ich gehe Wanderferien machen, ich mache einen Städtetrip durch die verschiedenen Kulturstädte. Albanien hat ja 45 Jahre lang Kommunismus erlebt. Das heisst, das Land war komplett abgeschottet gewesen. Und wenn man jetzt die Küste entlang oder auch bei den Bergregionen entlang fährt, dann sieht man überall die Bunker. Im ganzen Land sind 180'000 Bunker. Man muss sich das so vorstellen, dass in der Zeit des Kommunismus der damalige kommunistische Führer, der Enver Hoxha, die Bunker hat bauen lassen und die ganze Bevölkerung zu Soldaten ausgebildet hat. Und in jedem Bunker sind Menschen gewesen, wie du und ich, mit Waffen ausgerüstet, die geschaut haben, dass Albanien nicht angegriffen wird. Und nach dem Zerfall des Kommunismus in den frühen 90er Jahren hat man die Bunker, also erstens mal, das Land ist eines der ärmsten Länder der Welt gewesen, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Aber mit einem der grössten Waffenarsenal, die es in der ganzen Welt gegeben hat. Und das ist historisch sehr, sehr spannend, um zu sehen, was dann passiert ist, wieso so viele Menschen, und das ist auch immer spannend, denke ich, um wie der Aspekt auch beleuchten, weshalb leben so viele Albaner in der Schweiz oder in Deutschland oder in Amerika, in der Türkei und in Italien und in anderen Ländern. Genau wegen dem, weil das Land Albanien ist in den 90er Jahren, es hat nichts gehabt, es ist einfach brach gelegen. Und die Menschen mussten irgendjemanden annehmen, um sich überhaupt ernähren und ihre Familie am Leben erhalten. Aber in Albanien ist dann lang wie nichts passiert und es ist sehr, sehr lang gegangen, bis sich das Land wieder gefangen hat. In der Zwischenzeit, und das ist so die spannende Geschichte vom Balkan, hat es im Balkan Balkankriege gegeben ab den 90er Jahren. Und nach diesen Balkankriegen, den Nullerjahren, ist ein riesen Aufschwung passiert. In Albanien, in Nordmazedonien, in Kosovo und Montenegro. Weil die Kriege sind vorbei gewesen und die Leute haben nicht nur den Frieden gesucht, sondern auch eine Perspektive für die Zukunft. Und dann hat man angefangen, das Land wieder aufzubauen, wieder Tourismus fördern zum Beispiel. Und der Tourismus am Anfang war natürlich wirklich nur so gewesen, dass die Nachbarsländer wieder auf Albanien ans Meer gegangen sind und nach Montenegro zum Beispiel oder eben die Wandertouren im Kosovo, Skiferien im Kosovo. Viele wissen nicht, man kann Skiferien machen in Kosovo. Aber das sage ich jetzt nur euch, weil ich möchte auch nicht, dass das so überflutet wird, dass man nachher dass ich nicht mehr kann Skifahren gehen. Ich will nur Schlitten fahren. Aber genau.
Also, sind denn das grosse Skigebiete? Oder bist du schon gewesen?
Ich gehe sehr, sehr gerne. Aber ich gehe mehr so, wie ich auch hier Skiferien mache. Ich gehe in die Hütte und schreibe und lese und habe es warm und kuschelig beim Schminen und schaue gerne raus, wo der Schnee ist. Aber es sind tatsächlich, es gibt verschiedene, in Bog, in Brezovica gibt es verschiedene.
Skilift und allem? Also
mit allem drum und dran.
Wie hoch sind denn die Berge?
Es kommt ein bisschen darauf ein, welche Gegend das man geht. Aber bis 2000 Meter, 2500 Meter gibt es verschiedenste Regionen, wo man kann Skifahren kann. Oder eben auch wandern. Und ja, also, je nachdem, was man möchte, kann man eigentlich in diesen Ländern sehr, sehr viel Verschiedenes machen.
Okay, also es ist wirklich also sehr, sehr vielseitig.
Und, ja.
Aber eben darum, Albanien erlebt ja auch einen rechten Tourismusboom. Du hast mir mal gesagt, du hast ein bisschen Angst, dass es eben ein bisschen zu schnell geht.
Ja.
Was müsste man dann machen oder was müsste man bewahren? Vor was hättest du Angst, dass sich es wie entwickelt?
Ich liebe halt, wenn ich in Albanien bin, so die traditionellen Ferienhäuschen, sage ich jetzt denen mal. Also es gibt so kleine Boutique-Hotels mit wenig Zimmer, wo wirklich die Hausherrin das Morgenessen noch selber von Hand traditionell dort zubereiten. Die sind mittlerweile sogar auf Booking. Also es ist wirklich, wenn man eingeht, zum Beispiel möchte auf Laura gehen, dann kann man auf sicherlich auch bei TUI oder auch bei im Internet sehr, sehr gut so kleine Villen oder kleine Gasthäuser finden. Und auf Instagram auch, also dort auch, es gibt sehr viele Influencer, wo auch, also bei mir, ich organisiere das auch, dass wir einmal im Jahr mit Touristen auf Albanien reisen und auf Kosovo und eine Mischung machen aus einer Kultur- und Städtereise, dass wir eben das Historische vermitteln, die Städte können besuchen, aber auch eben so ein bisschen die Traditionen kennenlernen. Und ich schätze das sehr. Ich schätze das sehr, zu wissen, dass die Frau in dem Hotel das Morgenessen selber zubereitet hat mit ihrer Familie. Dass vielmals das Essen auch aus dieser Region kommt. Also es wird selten viel importiert. Das meiste kommt wirklich dann aus dem Garten oder vom Nachbarsgarten oder von dem Dörfli, wo man gerade ist.
Was ist denn das so typisch albanisch beim Essen?
Ah, also das Morgenessen, my absolute favorite. Zum Morgen gibt es so, wir nennen sie Krofne oder Petla, je nachdem in welchem Teil von der Region dass man sich bewegt. Und das sind so frittierte Teigböllen und die essen wir mit Eiwar, mit Konfi, mit Schafskäse und süß und salzig, genau, das ist sehr oft bei uns in der Kultur so herzhaft und süß. Und dann gibt es noch so die grünen, langen Peperoni, die wir in Rahm und in verschiedenen so Joghurt-Cremesoßen überbacken. Das schmeckt wirklich wie der Himmel auf Erde. Ja, zum Morgen. Es ist wirklich, und dann natürlich das, was viele kennen, auch so Pizza mit verschiedenen Füllungen, mit Käse, mit Spinat, mit Hackfleisch oder jetzt im Herbst mit Kürbis. Das isst man auch zum Morgen. Also wir haben eine sehr, ich würde jetzt mal sagen, deftige Küche, aber unglaublich deliziös.
Also umso schöner natürlich, wenn man dann in so einer kleinen in so einer Pension ist und natürlich wirklich authentisch kann essen, oder?
Genau.
Und, aber wir sind jetzt so ein bisschen, haben jetzt so ein bisschen im Bogen gemacht, ja. Was wollen wir dann bewahren?
Das wäre eben genau das.
Das wirst du, genau, dass
die Leute, also wenn sie auf Albanien gehen, es ist natürlich jedem freigestellt, es gibt jetzt mittlerweile auch die All-Inclusive-Hotel mit riesigen Poolanlagen und manchmal ist das einfach unkomplizierter und dann möchte man in so einem Hotel. Und das ist auch schön, dass es jetzt das auch in Albanien gibt. Und ich hoffe wirklich, dass Albanien mit diesen Touristen auch wachsen kann und nicht so zu einer Destination wird, die aussieht wie alle anderen, sondern dass es sich den Geist von unserer Kultur kann beibehalten kann. Und in Kosovo sehe ich das zum Beispiel sehr stark. Also dort ist der Tourismus auch noch sehr zurückgezogen. Die meisten Menschen, die in Kosovo Ferien machen, besuchen dort Freundinnen und Freunde, die sie kennen. Oder machen Städtetrips nach Prizren und Pristina. Und es gibt einfach sehr viel Schönes zum Entdecken in der Natur. Also in Kosovo kann man wirklich sehr gute Wanderferien machen. Und man ist halt in 3 Stunden in Tirana von Pristina, in 2 Stunden in Skopje. Also es ist auch so kompakt alles. Und ich glaube, es ist wirklich so, man kann die albanische Kultur von allen Perspektiven und Seiten erkunden, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und dort umreist einfach.
Und wie macht man das am besten? Würdest du sagen, ein Auto? Auto mieten?
Es gibt verschiedene,
Auto
ja.
Oder?
Genau, also man kann mit dem Auto runterfahren. Man kann natürlich auch entweder auf Tirana, auf Pristina oder auf Skopje fliegen. Ich weiss gar nicht, ob der neue Flughafen in Vlora schon offen ist. Ich glaube noch nicht, aber diese Option gibt es dann auch noch. Wenn man zum Beispiel zuerst die Küste entlang möchte fahren und dann erst den Städtetrip will machen. Mit dem Auto ist man sicher sehr flexibel, aber es gibt mittlerweile auch ganz viele Anbieter, die so Touren auch anbieten, wo man dann auch sich ein bisschen, wenn man jetzt alleine möchte, das erkunden und sagt, ich habe mich jetzt noch nicht so dafür, weil ich den Spruch nicht hatte, obwohl in allen diesen Ländern die Leute sehr gut Englisch können, vor allem die jungen Menschen, dann kann man auch sehr gut mit einer Reisegruppe gehen. Also es gibt immer wie mehr Organisationen, die das anbieten. Aber ich persönlich, ich bin so ein Mensch, ich fliege nicht mehr an und dann nehme ich mein Auto und gehe einfach auf Entdeckungstour. Und ich kann das auch sehr empfehlen für Kosovo, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro. Die Menschen sind so hilfsbereit und sie freuen sich, wenn jemand wirklich ehrlich Interesse an ihrer Kultur hat und wenn man das auch respektiert, was man sieht und nicht mit einem judgy Blick dort angeht, sondern wirklich einfach mal schaut, so wie leben die Menschen dort und offen ist für die Kultur, dann kann man sehr viele schöne Geschichten mit heimnehmen.
Ja. Montenegro, wie hast du Montenegro erlebt? Ist ja sehr touristisch.
Auch. Genau, ja.
Das Authentische, wie findet man das dort noch? Also, wie würdest du dort vorgehen?
Also es gibt natürlich auch so viel Schönes zu entdecken an der Küste, dass man das unbedingt muss gesehen haben, wenn man in Montenegro ist. Und ich bin ein Fan von auf Leute zugehen und mit den Leuten schwätzen. Weil man findet im Internet natürlich sehr, sehr viele verschiedene Angebote, eben sei es von Gasthäusern oder Hotels. Und ich und meine Familie, wir machen es tatsächlich so, wir fahren an. Und gibt es immer noch die Leute in den Restaurants und am Strand, die dann halt Touristen ansprechen und sagen, hey, ich habe eine Wohnung noch zu vermieten oder wir haben hier ein Haus, das man mieten kann. Und das ist dann eigentlich so, wie ich gerne Ferien mache.
Also zum Beispiel effektiv in Steu. Sitzen und einfach und dann wird man wahrscheinlich wird man vielleicht angesprochen.
Ja, wenn man jetzt nicht gerade albanisch aussieht, genau, dann, oder man kann auch auf die Leute zugehen. Meistens haben die auch Schilder oder sind eben so in den touristischen Plätzen in der Stadt vertreten. Und zum Beispiel Steu ist so ein Ort. Ich droppe jetzt einfach die Namen in der Hoffnung, dass niemand da hingeht, aber Steu ist so eine Stadt.
Ich habe gerade gedacht, jetzt sitzen alle mit Papier und Stift nebenan.
Und das Schöne Schön in Stoi zum Beispiel ist, dass dort der Buna, das ist der Fluss, der von Albanien über Montenegro dann ins Meer fließt, mündet im Meer. Und schon nur der Anblick. Also, es ist auch ein Ort, wo man sehr gut Kitesurfen und Windsurfen kann. Und die Leute sind wirklich dort am Strand und schauen einfach dem Fluss zu, wie er ins Meer reinfließt. Und es hat etwas so Poetisches. Und am Fluss sind auf beiden Seiten alles Restaurant und Häuser. Und die kann man eben auch mieten, dann, zum Beispiel. Und dann ist man in so einer Villa mit Pool. Und dann ist eben die Gastmutter, die dann das Morgenessen macht und einem wirklich so sagt, hey, den Strand müssen wir noch anschauen und den Strand müssen wir noch anschauen. Und dort ist man gut mit dem Auto unterwegs.
Aber eben genau das ist der Vorteil, wenn man natürlich dann an so einem Ort Ferien macht und mit der Gastmutter, die das Essen macht, dass sie natürlich, dass man dann aus erster Hand die Wandertouren oder irgendwas, man kommt einfach dann gerade die besten Tipps über. Okay,
ja, und es ist auch vieles angeschrieben, also eben gerade Wandertouren zum Beispiel in Albanien oder auch in Montenegro kann man auch sehr, sehr gut wandern. Es gibt dort noch den Shkodrasee, der von Albanien bis auf Montenegro lenkt. Und ich bin letztes Jahr mit dem Auto einfach dem See entlang gefahren und habe immer wieder kleine Restaurants am See gefunden und kleine so Boutique-Hotels und die sind dann meistens eben nicht online, kann man einfach fragen, haben sie noch ein Zimmer? Und wenn sie nicht ein Zimmer haben, rufen sie den vier anderen an und sagen, hey, habt ihr noch ein Zimmer? Wir haben hier fünf Touristen oder wie auch immer. Und das ist wirklich, also im Moment, wie gesagt, es gibt die schönen Hotelanlagen, die man auch im Internet findet und kann buchen. Aber wenn man so auch einfach ein bisschen Freestyle will reisen, dann kann man auch sehr, sehr gern und sehr gut auch wirklich mit dem Auto wildmäßig einfach auf Erkundungstour gehen.
Ja.
Es kann dann auch einfach sein, dass man, also ich sage immer, es ist immer gut, wenn man so 3-4 Buchungen macht vorab, dass man wie weiss, okay, wenn ich es nicht finde, dass ich dort hin kann gehen. Aber meine Erfahrung zeigt, wenn man jetzt nicht gerade im Juli und August in Albanien unterwegs ist, findet man immer noch sehr, sehr gut Platz. Und ja, es ist dann immer noch wunderschönes Wetter, auch im September.
Wenn findest du, also so wie es im Winter, oder gut, dann kann man ja Skifahren.
Genau, je nachdem, was man möchte machen. Also jetzt Wanderferien würde ich, also das Klima ist sehr ähnlich zu uns
so
in der Schweiz.
So Frühling und Herbst eignet sich da für Wandern?
Ja, genau, Frühling vielleicht so April, Mai, Juni und dann ab September, Oktober bis in November geht es eigentlich noch gut. Je nachdem, letztes Jahr, ich war Ende Oktober in Albanien und konnte noch im Meer schwimmen. Okay. Es war zwar sehr frisch gewesen, aber es ist immer noch gegangen. Also ich hatte einen Strandtag gleich noch gehabt. Es war noch schön. Und das Klima ist einfach ein bisschen intensiver als bei uns. Also im Winter am Strand sind sie ein bisschen milder, aber natürlich in den Bergen sehr viel kälter als bei uns jetzt in der Stadt, aber sehr ähnlich wie bei uns in den Bergregionen.
Ja. Und Nordmazedonien ist eher noch ein Geheimtipp?
Nordmazedonien ist definitiv ein Geheimtipp. Also wenn man...
Wenn wir dir jetzt auch nicht sagen, dass dann nicht alle dir...
Ja, ich muss fast sagen, weil wer meine Bücher liest, der kommt automatisch auf den Geschmack. Ja. Weil es ist einfach auch, es zieht einem dorthin und zum Beispiel der Ohridsee, das ist ein Ort, wo wir aus dem Balkan, egal von welchen Ländern, sehr viel besuchen. Die Stadt Ohrid, Struga, die Region, die kaum bekannt ist bei Touristen. Und gleichwohl eines der schönsten Erlebnisse ist, die man im Balkan machen kann, weil einfach der See so historisch prägt ist und auch
inwiefern historisch prägt?
Also man hat ja dort, wenn ich mich nicht täusche, die ältesten Funde menschenerbaute Häuser von Europa gefunden im Wasser. Und es ist auch einer der ältesten Seen auf der Welt, der Ohridsee. Also es gibt ganz viel Verschiedenes, also zum Beispiel auch Sorten von Fisch, die nur noch dort gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Fakten über den Ohridsee, die sehr spannend sind.
Also wenn du sagst, Häuser im Wasser?
Weißt du, das sind so Also früher hatte es ja dort noch kein Wasser. Gehabt, genau.
So, ich habe gedacht, überschwemmt.
Ja, also wahrscheinlich war dort noch nicht so viel Wasser gewesen früher und die sind dann überschwemmt worden. Genau. So, also ich weiss auch nicht, was genau für Bauten das sind, aber man kann das alles nachlesen. Also es ist alles verfügbar und auch wirklich sehr spannend. Und das Schöne ist zum Beispiel auch in Struga, das wissen viele nicht, gibt es ein Literaturfestival, wo sehr bekannt ist, wo Mahmoud Darwish zum Beispiel auch dort war, oder Pablo Neruda, was viele nicht wissen, oder eben in Struga selber gibt es auch so 7 Brücken, die sehr bekannt sind. Und es gibt einfach so viel zu entdecken in Skopje, wir sagen Skop, wo nicht nur die Geschichte vom Balkan widerspiegelt, sondern auch ein bisschen von Europa, weil auch das Osmanische Reich natürlich dort sehr lange geherrscht hat und Albanien selber und zum Beispiel der Nationalheld George Skënderbeu sehr einen grossen Einfluss hatte, so lange aus dem Osmanischen Reich von Europa fernzuhalten, weil sie mit der Armee dort gewirkt haben. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in Wien im Nationalmuseum Teil von einer Ausstellung, die ihm gewidmet ist und wo all die sein Schwert, sein Helm, genau, und sein Schutzschild ist dort ausgestellt und der Umhang und mehrere Geschichtsbücher erwähnen ihn auch. Also es ist, viele wissen eigentlich gar nicht, wie viel die albanische Kultur auch in unserer europäischen Geschichte mitspielt und Einfluss gehabt hat.
Ja, also man kann viel erfahren, viel erleben, viel sehen und eben, es ist sehr vielfältig. Und der Orize, den du vorher gesagt hast, der hat ja auch noch so etwas Spirituelles anscheinend.
Also es gibt natürlich im Orize, aber es gibt in der Nähe von Skop tatsächlich, das ist der Matkasee, das ist eigentlich ein See, der aus dem Staudamm entstanden ist und dem sagt man heilende Wirkung nach. Ich habe mein seelisches Leid dort probiert heilen. Das ist gar nicht so schlecht gegangen, aber ich glaube, es gibt eine herzige Geschichte im dritten Buch, wo die Frau sagt, dort, wo die Augen hinschauen, dort gehen die Hände und dort, wo die Gedanken hingehen, dort geht der Körper hin. Und wenn man daran glaubt, dass einem der See jetzt reinigen wird, dann wird er das sicherlich auch machen. Und nach dieser Philosophie leben die Menschen sehr fest in diesen Ländern so mit diesen Geschichten, mit diesen Erzählungen, mit diesen Weisheiten, wo mit dem Glauben, wo grossen Einfluss auf ihren Alltag hat auch.
Wenn ihr jetzt gerade Lust bekommen habt, den Balkan selber zu entdecken, kommen hier ein paar Highlights, die TUI zusammengestellt hat. Der Orize, den wir vorhin gehört haben, in Nordmazedonien, ist ein UNESCO-Welt-Naturerbe mit kristallklarem Wasser und einer historischen Kirche direkt am Ufer. Bei einer Bootsfahrt entdeckt man Natur auf eine schöne Art und Weise und es eröffnet sich einem einen einzigartigen Blick auf die Altstadt. In Skopje lohnt sich ein Besuch im Destan-Restaurant. Es ist bekannt für seine traditionell mazedonische Küche, vor allem das Tavce Graf. Und das bei einer gemütlichen und authentischen Atmosphäre. In Pristina kann man im Ethnologischen Museum im Emin Čiku-Komplex die Kultur und die Geschichte des Kosovo kennenlernen. Und das Čeko Imperial Hotel in Tirana liegt ganz zentral im Herzen der Stadt. Modern eingerichtete Zimmer, ein Restaurant mit regionaler und internationaler Küche und eine Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Das Hotel ist ideal gelegen, zum Tirana zu entdecken.
Wie schön, dass du das ausgesprochen hast.
Habe ich, gell?
10 von 10.
Danke vielmals. Und ihr könnt jetzt einen 200-frankigen TUI-Reisegutschein gewinnen. Erinnert ihr euch noch an die 3 Fakten vom Anfang? Welche ist wahr? Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr wie immer unter tui.ch/podcast oder in den Shownotes. Und ihr könnt auch Punkte geben für den Podcast. Ihr könnt dort 5 Sterne geben, dort auch in den Shownotes und den Podcast bewerten. Also 3 Länder, unzählige Eindrücke, Albanien, Kosovo, Nordmazedonien zeigen, wie nah das Abenteuer liegt. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber loszieht, Swiss fliegt euch ab Zürich direkt auf Pristina, Skopje und Tirana. Also wenn du jetzt würdest, den Balkan in 3 Worte beschreiben müssen, was für 3 Wörter wären das?
Ich sage immer, ich bin sehr schlecht in mich kurz fassen, deswegen schreibe ich Roman, aber so in 3 Worten. Faszinierende Kultur, Traditions- und Kulinarik-Werkstätte. Und ich sage Werkstätte, weil Je nachdem, wo das man sich befindet, kann man auch immer mit backen und mit kochen und mit auf dem Hof arbeiten und alles. Also es gibt auch für die, die wirklich so ein bisschen etwas anderes erleben wollen, gibt es sehr viele Gasthäuser, die auch anbieten, dass man dann auch wirklich so mit im Hof arbeiten und mitbachen und das kann lernen. Und ich finde das immer etwas sehr, sehr Schönes. Dann kommt man nicht nur mit Geschichten zurück, sondern auch mit einer neuen Erfahrung.
Ja, oder mit einer neuen Fertigkeit. So, genau. Also das sind definitiv mehr als 3 Wörter gewesen. Genau.
Es tut mir wahnsinnig leid.
Genau. Genau. Hey, danke viel mal, dass du da gewesen bist und
danke,
uns
Nadia,
so viel hast können erzählen über die ganze Region. Wann gehst du jetzt das nächste Mal wieder?
Wir prahlen ja immer, wir sagen, unsere Strände sind die Malediven von Europa.
Mhm. Und so sieht es auch aus, tatsächlich.
Ja, ja, wirklich im Juli und August, wenn man anreist, dann kann man viel von dieser Schönheit leider nicht entdecken, weil einfach so viele Leute auch dort sind. Aber wenn man so ein bisschen außerhalb, also ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne im Winter die Strandregion anschauen, weil es ist milder und es hat fast keine Touristen. Man ist wirklich mit den Einheimischen und lernt ein ganz anderes Albanien noch kennen und es ist wunderschön. Ja. Also nicht, weil ich von dort bin, aber ich habe noch in keinem Land auf dieser Welt einen schöneren Sonnenuntergang gesehen als in Albanien.
Das ist ein mega schönes Schlusswort. Ach,
für das bin ich bekannt.
Und ich möchte noch anhängen, ich bin auch sehr, sehr gespannt aufs Zmorgen. Das hat sie
also verändert. Ich hoffe, du wirst mich dann informieren, wenn du dort bist, dass ich dir noch so 1-2 Special-Tipps geben darf.
Sehr gerne.
Und also das Einzige, was ich mit auf den Weg geben kann, ist vielleicht noch ein Wort auf Albanisch, das würdest du gerne lernen, dass du, wenn du dann dort bist, dass du ausgerüstet bist.
Was ich wichtig finde, ist «Bitte» und «Danke». Was wäre «Bitte»?
«Te lutem».
«Te lutem».
«Te lutem», genau.
Und «Danke», das finde
ich... «Faleminderit».
Oh, das ist viel zu
einfach. «Faleminderit».
Okay, gut. Also du musst es vielleicht aufschreiben.
Das würde ich sehr gerne machen.
«Danke» finde ich ein wahnsinnig wichtiges Wort. Und ich glaube, das ist auch... Ja, das wäre auch angebracht. Wahrscheinlich auch bei der Gastfreundlichkeit.
Also, wenn man es so erlebt, finde ich, auf jeden Fall. Und die Leute haben immer wahnsinnige Freude, wenn man «Faleminderit» sagt. Und «Miru Pavshim» auf «Wiedersehen». Das ist «Miru Pavshim». Das ist auch immer sehr schön. Und, aber... Egal, also auch nur zum Beispiel in Kosovo sagen wir sehr salopp «Tung». Das heisst so «Hi, ciao».
«Ciao».
«Tung». Genau. «Tung».
«Tung».
«T-U-N-G».
«T-Tung».
«Hi, Tung».
«Ja, hi,
Tung». «Hi, wir sehen uns. Hi, Tung».
«Ja, so locker».
«So locker». Darum sagen wir jetzt auch «Hi, Tung».
«Hi, Tung». Danke vielmals. Es war mega schön, dir zuzuhören. Danke vielmals. Auch euch danke vielmals fürs Zuhören. Und wie gesagt, ihr könnt den Podcast bewerten. Ihr könnt total gerne den Podcast 5 Sterne geben in den Shownotes. Und bis bald wieder bei TUI. Tschüss und ciao.